Wir haben ein Allzeithoch bei der Zahl der Studierenden, aber nur noch 18% von ihnen bekommen BAföG. Und das ist wiederum ein historisches Tief, was wir zuletzt Anfang der 1990er Jahre hatten, als BAföG damals noch auf Volldarlehen umgestellt war. Und das ist tatsächlich eine sehr unglückliche Entwicklung. Und wir appellieren seit vielen Jahren und tun das weiterhin an die Bundesregierung. Sie haben ja richtig gesagt, dass seit 2015 ist der Bund fürs BAföG zuständig. Wir appellieren, dass die endlich beim BAföG zu einem Automatismus kommen, dass sie das BAföG regelmäßig erhöhen, regelmäßig anpassen an die Entwicklung von Preisen und Einkommen, vor allem auch die Elternfreibeträge anheben, damit mehr Studierende BAföG bekommen. Und so könnte man eben auch aus diesem Tal rauskommen, dass nur noch 18% überhaupt BAföG kriegen. Und wir haben derzeit die Situation, dass mal eine BAföG-Erhöhung kommt, wie zuletzt zum Wintersemester 2016, 2017. Die kam spät und war zu niedrig. Und wir hatten vorher 6 Jahre Stillstand. Davor gab es Jahre in den 2000er Jahren, da hatten wir 8 Jahre Stillstand. Weswegen wir eben sagen, das darf nicht sein. Passt das BAföG regelmäßig an? Am besten, wenn alle 2 Jahre ein neuer BAföG-Bericht vorliegt. Auf den warten wir jetzt noch in diesen Tagen. Dann hat man eine gute Grundlage und kann das BAföG erhöhen. Und das muss eine jede neue Bundesregierung tun. Und das werden wir der neuen, wenn sie denn endlich steht, auch sofort wieder sagen.
Nach welchen Schwerpunkten wird denn die Bundesausbildungsförderung durchgeführt? Also was sind da so Schwerpunkte, wo man sagt, okay, jetzt die Gruppe wird auf jeden Fall eher mehr BAföG kriegen als die andere? Also was sind da so Schwerpunkte?
Naja, das BAföG bemisst sich ja nach dem Elterneinkommen. Das BAföG-System ist so aufgebaut, dass wenn Sie als Student einen BAföG-Antrag stellen, dann müssen Sie nachweisen, dass Ihre Eltern nicht genug verdienen, um Ihnen das Studium finanzieren, ganz oder anteilig finanzieren zu können. Und die entscheidende Stellschraube sind eben diese Elternfreibeträge, die definieren, wann bekommt jemand BAföG und wann bekommt jemand BAföG nicht. Und natürlich haben Sie völlig recht, die Preise und die Einkommen steigen dauernd und das BAföG hinkt dieser Entwicklung immer hinterher, weswegen wir eben sagen, macht eine dynamische, automatische Anpassung spätestens alle 2 Jahre. Und wir haben auch eine Studie vorgelegt im Sommer dieses Jahres, wo wir gesagt haben, so muss man die Bedarfssätze berechnen. So viel BAföG müsste es geben, so viel Geld für die Studierenden. Sie hatten vorhin genannt, der Höchstsatz ist derzeit 735 Euro. Und beim BAföG sagt der Staat, ja, wir anerkennen, du bist bedürftig und du kriegst fürs Wohnen in diesen 735 Euro drin höchstens 250 Euro. Jetzt versuchen Sie mal in München oder in anderen teuren Städten, Frankfurt am Main, für 250 Euro auf dem freien Wohnungsmarkt was zu kriegen. Das ist so gut wie unmöglich. Und wir schätzen, dass man das BAföG mindestens auf 920, 930 Euro Höchstsatz erhöhen müsste, damit eben die Studierenden auch davon wirklich leben können, die dies kriegen.
Okay, nochmal kurz zum Thema Elternfreibeträge. Die Frage ist nämlich, welche Zielgruppe besonders jetzt davon betroffen ist, dass eben jetzt weniger BAföG ausgezahlt wird.
BAföG ist ein klassisches Sozialleistungsgesetz. Auch seit 40 Jahren übrigens auch höchst erfolgreich. Ich würde da gerne mal eine kleine Lanze brechen. Ungefähr 4 Millionen Menschen haben dank BAföG studieren können. Und das BAföG richtet sich an diejenigen Studierenden aus einkommensschwächeren Familien oder aus Familien, wo mehrere Kinder studieren. Man kann nicht sagen, das BAföG ist nur für arme Familien. Es gibt auch viele Familien, die man klassischerweise dem Mittelstand zurechnen würde. Wenn da aber 2, 3 Kinder gleichzeitig studieren, wird es verdammt knapp. Und von daher sind wir eben auch hinterher, dass durchaus auch Kinder von Selbstständigen, die dann eben deren Geschäft vielleicht nicht so gut läuft, dass die Kinder dann auch BAföG kriegen können. Und theoretisch, also Sie haben das wahrscheinlich klären lassen, haben einen BAföG-Antrag gestellt, dann sagte das BAföG-Amt, nee, die verdienen so viel, sie müssen sie noch mit so und so viel Geld im Monat elterlichem Unterhalt unterstützen. Und wir sagen eben, es kann nicht sein, dass so viele aus der Förderung rausfallen. Wir haben aus unserer jüngsten 21. Sozialerhebung, das ist eine große Studierendenbefragung, haben wir auch ganz erschreckende Befunde, dass zum Beispiel 37% der Studierenden aus einer niedrigen Bildungsherkunft, wo es die Eltern eben nicht so dicke haben, erst recht keinen BAföG-Antrag stellen, aus Angst vor Verschuldung. Man kann aber beim BAföG nicht wirklich von Verschuldung sprechen. Man hat da einen Darlehensanteil, der ist auf 10.000 Euro gedeckelt, zinsfrei. Die Auszahlung beginnt frühestens 5 Jahre nach dem Studienabschluss mit höchstens 105 Euro. Das ist keine Verschuldung. Und trotzdem sind da große Ängste da, weswegen wir sagen, man muss das BAföG auch viel stärker werben. Man muss informieren, wie das BAföG läuft. Das BAföG ist viel besser als sein Ruf.
Was sind denn Ihrer Meinung nach dann die Chancen, was das BAföG jetzt noch machen könnte in den nächsten Jahren, um den Ruf quasi zu verbessern?
Hm. Ja, man muss vielleicht, wie wir das ja auch in unserem Gespräch hier gerade tun, man muss einfach den Studierenden, aber auch den Eltern und eigentlich schon in den Schulen klar machen, das BAföG ist ein gutes Instrument, wenn man es denn pflegt und regelmäßig erhöht, für Chancengleichheit. Beim BAföG hat man durchaus Chancen auf eine Förderung. Auch kleine Förderbeträge sind durchaus attraktiv, sagen wir. Also 100 Euro im Monat haben oder nicht haben, dafür muss ich ganz schön jobben nebenbei. Und das BAföG ist etwas, wenn man es denn pflegt und etwas dynamischer ausgestaltet, ist das stärkste staatliche Unterstützungssystem für Studierende, deren Eltern eben nicht mal eben so ein Studium stemmen können. Und wir erhoffen uns eben von einer künftigen Bundesregierung, dass sie da ein Einsehen hat und gerne mit uns zusammen das BAföG auch stärker bewirbt. Und ich weiß, dass der Antrag ist komplex. Man hat da verschiedene Anlagen. Die Eltern müssen die Einkommensteuererklärung des Vorjahres einreichen. Da sind durchaus ein paar bürokratische Hürden dabei. Aber ich finde, wer sich der Komplexität eines Hochschulstudiums aussetzt, kann sich locker der Komplexität des BAföG-Antrags aussetzen. Die ist nochmal einen Zacken geringer als all das, was Sie und wir studieren.
Ja, Sie haben gesagt, das BAföG etwas dynamischer gestalten. Ich habe auch gelesen, dass der Bund in den letzten Jahren immer weniger für die finanzielle Förderung, also für das BAföG an sich ausgegeben hat. Zum Beispiel lag letztes Jahr die Förderung noch bei knapp 3 Milliarden Euro und das ist ungefähr 3% weniger als im Vorjahr. Jetzt fordern Sie ja, dass man die BAföG-Höchstzahlungen alle 2 Jahre kontinuierlich erhöht. Da ja, wie schon gesagt, die Reallöhne, aber auch die Mieten für die Wohnungen steigen. Aber wie lässt sich diese Forderung denn durchsetzen? Weil ich meine, wie viel steht denn dem Bund für das BAföG allgemein zur Verfügung?
Das können Sie so gar nicht sagen, weil man kann natürlich beim BAföG im Haushalt, das ist immer ein größerer Posten, haben Sie recht, 3 Milliarden, da sind allerdings Schüler und Studierende im BAföG mit drin. Aber letztlich geht es darum, dass das BAföG, beim BAföG, das ist ein, da habe ich einen Rechtsanspruch drauf. Und letztlich muss man dann sagen, wie viel BAföG wurde dieses Jahr aufgewendet, weil wir eben die Sätze so und so angehoben haben. Vielleicht landet man auch mal bei mehr als 3 Milliarden. Aber ich darf Sie erinnern, wir haben derzeit Haushaltsüberschüsse. Also wer immer in eine Koalition geht oder welche Form von Regierung wir auch kriegen, kann über relativ ein sicheres Polster verfügen. Und diese Summe hört sich aufs erste Anhören nach viel an, aber Sie dürfen nicht vergessen, das ist ja eine Investition in Menschen. Das ist ja nicht so, dass wir das dann verbauen und dann stehen da 100 Jahre irgendwas rum, sondern das ist eine Investition in Menschen, die Ehrgeiz haben, die studieren wollen, die nachher auf dem Arbeitsmarkt im Durchschnitt so gut wie nie arbeitslos werden, höhere Einkommen erzielen, zufriedener sind, viel mehr Steuern auch zurückzahlen durch die Steuerprogression. Das BAföG wird doppelt und dreifach zurückgezahlt dadurch, was nachher diese hochqualifizierten Menschen auf dem Arbeitsmarkt erzielen können. Von daher sollten wir die Debatte eher andersrum führen. Was ist uns das BAföG denn wert? Und das sollte uns aller Mühen wert sein. Und wie gesagt, dann lassen Sie es 3,5 Milliarden kosten. Das ist aber im Moment mit den und auch auf mittelfristige Sicht ist das absolut zu stemmen angesichts der Haushaltsüberschüsse, die wir im Bund haben.
Jetzt hat Herr Timmermann eben auch vom Studierendenwerk gesagt, dass BAföG hat für ganze Generationen von Studierenden an Bedeutung verloren. Also jetzt haben Sie schon gesagt, was man tun müsste, um dem wieder entgegenzuwirken und welche Zukunftsaussichten es gibt. Aber welche Alternativen gibt es denn zur staatlichen Förderung durch BAföG?
Naja, also ich will jetzt nicht in der Konkurrenz das Wort reden. Aber wir können ja mal einfach gucken, die Studienfinanzierung in Deutschland ist eine klassische Mischfinanzierung. Und die drei größten Säulen, das sind der Elternunterhalt. 87% der Studierenden werden von ihren Eltern unterstützt, müssen sie auch, weil das ist Gesetzeslage. Und dann haben wir als zweite große Säule den Nebenjob. Es jobben so viele Studierende wie noch nie, 68%. Das ist auch ein Allzeithoch. Und dann kommt das BAföG mit eben den knapp 20%, die BAföG kriegen. Und all das, was in den vergangenen Jahren oder auch Jahrzehnten mal groß angekündigt wurde, ja, wir bauen das Stipendiensystem aus, wir machen Studienkredite. Das sind marginale, kleine Nischen. Es gibt 4% der Studierenden kriegen ein Stipendium. Das ist schön für die, verstehen Sie mich nicht falsch, das ist gut, dass die das kriegen. Aber da ist der maximale Förderbetrag 400 Euro ein paar zerquetscht. Damit können Sie kein Studium finanzieren. Und der große Unterschied ist eben ein Stipendium, das wird Ihnen gewährt oder auch nicht gewährt. Und beim BAföG haben Sie einen Rechtsanspruch. Da gibt es nichts mit gewähren oder nicht gewähren. Das ist ein Rechtsanspruch, den können Sie durchsetzen. Und Ich glaube nicht, dass wir, also ich finde, Deutschland müsste stolz sein auf das BAföG. Und wenn Sie sagen, ja, was gibt es denn für Alternativen, dann bleibt eben nur das Jobben oder von den Eltern mehr zu kriegen. Natürlich würde ich immer raten, den Studierenden von heute, versucht es auch mit einem Stipendium oder beim Stipendiumgeber, aber versucht es da, wo ihr wirklich hinpasst. Die Chancen, ein Stipendium zu kriegen, sind statistisch natürlich heute sehr hoch. Aber zuerst gehe ich ins BAföG-Amt und lasse klären, ob ich nicht Anspruch auf BAföG habe.
Mhm. Jetzt habe ich mich mal bei anderen Ländern in Europa belesen, was die da so für Studierende ausgeben. Und zwar in anderen, also zum Beispiel in Dänemark, bekommen Studierende beispielsweise 809 Euro monatlich. Und das auch, also wenn sie nicht bei ihren Eltern leben, aber auch wenn sie unabhängig vom Einkommen der Eltern sind. Also quasi, egal wie viel die Eltern verdienen, sie verdienen diese 800 Euro. Wäre das in Deutschland theoretisch auch möglich oder was spreche da dagegen, gegen so eine Entwicklung?
Naja, also wir müssen realistisch bleiben. Natürlich, ich kenne die skandinavischen Modelle, da gibt es dann auch Schweden, gibt es so eine Art Studierendengehalt, allerdings dann mit einem ordentlichen Darlehensanteil. Ich weiß nicht, ob wir zum derzeitigen Zeitpunkt das deutsche Modell der Studienfinanzierung so grundlegend verändern sollten und wollten. Weil das ist ja wie die Debatte über das bedingungslose Grundeinkommen. Natürlich kann man auch solche Modelle mal durchrechnen. Man kann auch mal durchrechnen, ob man nicht auch in Deutschland sowas wie ein Studierendengehalt zahlen könnte. Da müsste man aber das Unterhaltsrecht und das sehr komplexe Sozialrecht mit dem Förderungsrecht zusammenkriegen. Das sind also, da bohren wir schon ganz, ganz dicke Bretter. Es gab auch schon mal Kommissionen, die dicke Berichte vorgelegt haben. Das verschwand alles in der Schublade. Ich will nicht sagen, dass wir nicht visionär mal vorausdenken sollten, aber es gab auch schon vor nicht allzu langer Zeit Bundesregierungen oder Bundesministerinnen, die auch schon mal über die Abschaffung des BAföG nachgedacht haben. Und solange wir nicht etwas Besseres haben, was wirklich auch gegengerechnet ist, durchkalkuliert und in allen Facetten mehr überzeugt als das BAföG. Da sollten wir bitte das BAföG stärken und nicht über Alternativen nachdenken, solange wir in Deutschland ein sehr komplexes Unterhalts- und Sozialrecht haben.
Die Wohnungsmärkte sind jetzt sehr überhitzt und es gibt für Studenten kaum noch bezahlbaren Wohnraum. Könnte das durch die Stärkung des BAföGs sich auch ändern in nächster Zeit?
Nee, da bin ich ein bisschen skeptisch. Und zwar brauchen wir, wissen Sie, wenn man jetzt sagt, okay, also beim BAföG kriege ich als bedürftiger Student höchstens 250 Euro. Und wenn wir jetzt sagen, ja, wir setzen einen Satz hoch, dann kriegen aber nur die BAföG kriegen, das sind eben derzeit 18%, kriegen dann etwas mehr für die Miete. Und all die anderen, die kein BAföG kriegen, aber durchaus jetzt nicht mal eben sich ein Luxusappartement leisten können, die haben dann davon nichts. Nee, ich finde, und das ist ja auch unsere Forderung, die Sie am Eingang zitiert haben, wir fordern eben, parallel zu einer Stärkung des BAföG fordern wir auch einen Hochschulsozialpakt, einen gemeinsamen Pakt von Bund und Ländern, die übrigens über gemeinsame Hochschulpakte die zusätzlichen Studienplätze schaffen. So einen Pakt fordern wir für zusätzlichen bezahlbaren Wohnraum, damit die Studentenwerke bauen können, aber auch sanieren können, in Höhe von 1,45 Milliarden Euro. Das ist gemessen an den großen anderen Pakten für die Wissenschaft eine eher bescheidene Forderung, weil wir eben sagen, wie Sie auch so richtig zu Recht feststellen, man muss zusätzlichen bezahlbaren Wohnraum schaffen für Studierende. Wir hatten jetzt 30 Jahre blindes Marktvertrauen. Es gab keine aktive, vorausschauende, irgendwie geplante Wohnbaupolitik, soziale Wohnraumförderung. Und nun sind alle überrascht, das meine ich jetzt ein bisschen zynisch, nun sind alle überrascht und sagen, huch, uns fehlt ja Wohnraum. Ja, das hätte man schon vor knapp zwei Jahrzehnten so kommen sehen und wissen können. Und nun muss eben möglichst rasch, müssen Bund und Länder gemeinsam nachsteuern und bezahlbaren Wohnraum schaffen. Und die Studierenden sind ja beileibe nicht die einzige Bevölkerungsgruppe, die auf den städtischen Wohnungsmärkten um preisgünstigen Wohnraum konkurriert. Und da rächt sich eben, dass wir in Deutschland jetzt jahrzehntelang blindes Marktvertrauen hatten. Der Markt hat versagt, der Markt kann es nicht richten. Jetzt müssen wir gucken, dass nicht auch noch ein Politikversagen obendrauf kommt, was die Situation nur noch schlimmer macht in den Hochschulstädten.